Willkommen zu einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich eine Possibilistin bei mir und wir werden erfahren, wie es dazu kam, dass sie schlussendlich in Frankreich auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück gelandet ist und was sie dann da jetzt alles mit Natur und Menschen macht. Hallo Anna Pompadre.
Hallo.
Anna, wenn du ein Bild über dich malst, oder vielleicht malst du nicht, was würden wir denn da entdecken und sehen?
Auf einem Bild von mir, da ist man in einer schönen Landschaft, in einer Parklandschaft. Und auf der einen Seite sieht man ganz weit. Es ist viel Himmel da. Und ich bin daran, Leute zu begrüßen. Es sind Gäste, die an diesem Tag zu uns kommen. Sie kommen auch an ein Treffen, wo wir uns alle unterhalten über Themen, die uns interessieren. Es hat Kinder, die mit einer Musikerin eine Zirkusvorstellung vorbereiten. Es hat eine Tänzerin, die sich gerade aufwärmt für eine Tanzperformance. Es hat einen großen Tisch mit vielen Leckereien, wo sich alle bedienen, dann, wenn sie Hunger haben. Und es ist eine ausgelassene Stimmung. Alle sind gerne hier, weil sie Lust haben, zusammenzukommen, zusammen zu sein, zu wirken, Dinge zu lassen.
Also du beschreibst ja eigentlich wahrscheinlich so das Leben, das du jetzt schon hast. Irgendwie.
Teilweise.
Teilweise, okay. Ja, also was ja so spannend ist an dir, ist ja wieder mal, wie es dazu kam. Ja, dein Leben, wo du herkommst, was du da schon alles gemacht hast und welche Möglichkeiten du eben da in deinem Leben wirklich gepackt hast. Ich kenne dich nämlich aus einer Zeit, wo du gerade in einem anderen Möglichkeitsraum warst, nämlich einem Tal, ja, wo ja wir uns in dem Stall eigentlich kennengelernt haben. Eigentlich ja über die Gemüsekobolde, was ja auch wieder so ein Möglichkeitsraum war mit Gemüse. Also eben, wo fangen wir an, Anna? Du bist ja eben die Vielfalterin und ich rede eigentlich eh am liebsten und eigentlich am meisten mit Menschen, die eben Vielfalt aushalten und leben. Wo möchtest du denn anfangen?
In einer Kindheit, in der ich gebadet habe in Dingen, die ich gern machte. Mhm. Ich hatte viele inspirierende Leute um mich herum. Ich bin mit meiner Mutter zusammen mit einer anderen Familie aufgewachsen, wo es ganz normal war, dass wir viele am Tisch waren, dass man über Gott und die Welt, wie man sagt, diskutierte. Aber auch eine Kindheit, wo ich mir meine Räume selber geschafft habe. Ich habe meine Mutter angerufen, die im Büro war, und habe gesagt, ich gehe in den botanischen Garten ausreiten. Und es war völlig klar, dass ich auf imaginären Pferden ausreiten gehe. Ich habe dann eine Ponygruppe, hat es geheißen, gefunden in einem Zentrum im Riesbach in Zürich, da wo ich aufgewachsen bin. Und da war ich ab 12 zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen selber verantwortlich für 4 Pferde, Ponys. Und wir hatten nur einmal pro Woche eine Sitzung mit jemandem vom Gemeinschaftszentrum, der wusste aber gar nichts über Pferde. Also wir haben uns einfach in Autonomie geübt und uns entfaltet und Verantwortung getragen für diese Pferde und selber kreiert, was wir wollten. Und ich mag mich ganz genau erinnern, das Pferd, das ich gern geritten bin, der hieß Haro. Der hatte dann eine Krankheit und wir mussten den abtun. Und dann musste ich ein Gespräch führen mit dem Tierarzt, ob das jetzt was mit diesem toten Tier passiert. Und Ich war in der Telefonkabine im Gymnasium und es ging darum, ob es jetzt Zoofleisch draus gibt oder ob der jetzt zum Metzger geht. Manchmal musste man sich auch schon zu dieser Zeit mit ganz konkreten Fragen auseinandersetzen und ich habe das auch nicht gescheut. Und gleichzeitig, glaube ich, war das der Zeitpunkt, als ich auch gemerkt habe, wow, im Leben gibt es auch Dinge, die nicht nur ganz einfach sind, wo man sich nicht nur streichelt so, aber diese Intensität, die hat mich auch immer wieder vorangebracht und die suche ich auch immer wieder.
Naja, klingt auch nach viel Verantwortung. Und also hast du immer quasi deine Möglichkeitsräume dann gleich mit viel Verantwortung gefüllt oder war das auch mal anders? Bist du eine, die Verantwortung schnell annimmt und auch viel?
Wenn ich mein Leben schaue, ja, habe ich das ganz oft so gemacht. Also ich denke dann an, ich war im Gymnasium Verantwortliche für alle Anlässe. Schülerorganisation hat es geheißen. Ich war da dann auch Präsidentin 3 Jahre von meinen 4,5 Jahren Gymnasium. Und danach kommt mir in den Sinn, dass ich im Studium in Fribourg haben wir die junge grüne Sektion als Partei aufgebaut und viel Politik auf der Straße in Aktionspolitik gemacht. Da habe ich auch viel Verantwortung getragen. Aber da gibt es auch Abschnitte in meinem Leben, wie zum Beispiel während meinem Studium. Da habe ich es auch sehr genossen, in Projekten mitreiten zu können, mitziehen zu können und da nur ein Teilchen auszufüllen, weil ein Professor Verantwortung hatte für ein wissenschaftliches Projekt. Und ich konnte da meine Expertise mit reingeben, mein Engagement, aber ohne, dass ich wirklich so volle Verantwortung trug. Und ich glaube, ich habe immer gerne gemeinsam mit anderen auch Verantwortung getragen. Ich glaube, das macht meinen Lebenslauf auch aus.
Und bist auch gern mitgeritten, aber war es am Schluss dann doch so, dass du immer wieder auch eigentlich die Gründerin warst?
Teils. Also ich hab immer gern Rollen eingenommen, wo es darum ging, zu definieren, um was es eigentlich geht, wie wir etwas machen möchten. Und oft, ich denke zum Beispiel ans Schuljahr, das wir entwickelt haben in Fribourg, Bene, da war ich klar Mitinitiantin, aber die Idee, die Ursprungsidee, die kam von Barbara, also von jemand anders. Aber dann haben wir das zu zweit gestaltet. Also ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Dinge selber ganz aus dem Boden stampfen oder mit jemandem gemeinsam dann etwas kreieren, gestalten, was es noch nicht gibt.
Und ich habe dich ja eben im Sursees kennengelernt, also das ist ein Tal im schönen Bündnerland. Das ist das Tal, wo Savonin zum Beispiel drin ist und Bivio und viele schöne kleine Dörfchen links und rechts am Hang. Und wo ich dich da kennengelernt habe, das war mit den Gemüsekobolden, zu denen kommen vielleicht dann auch noch schnell, aber ich war ja immer überrascht, du warst ja auch im, kannst du auch noch sagen, was alles studiert hast und was du da so gemacht hast und dann landest du quasi im Tal, wo andere vielleicht sagen, naja, also irgendwie Zürich, da irgendwie super Politik für die Grünen, oder? Vollgas. Nee, du hast dich aber irgendwie fürs Tal dann irgendwann entschieden. Und ich fand den Mix halt bei dir immer schon interessant, was du alles eben studiert hast, gemacht hast und dann im Tal auch wieder eine Aufgabe gefunden hast oder für dich eine Möglichkeit gesehen hast, dass du da hingehst. Wie war das? Wie ist die Storyline dann da so?
Äh, Auf dem geradlinigen Weg von Gymnasium, kurzen Auslandaufenthalt, 9 Monate, um zu arbeiten und dann doch zu merken, doch, Uni wäre doch was Gescheites. Und dann Bachelor und Master und mit einem praktischen Projekt im Auge einer Dissertation, auf die ich Lust hatte. Und da bin ich zum ersten Mal so richtig angestanden und habe gemerkt, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Und dann habe ich entschieden, für mich in meinem Leben Dinge zu machen, die ich gerne mache. Und dass ich die gerne an Orten mache, an denen ich gerne bin. Und dann hat mich das etwas Überwindung gebraucht, meinen zwei Studienbegleitern, Supervisoren, das beizubringen, dass dieser wissenschaftliche Weg nicht der richtige ist für mich. Und habe dann aber gemerkt, dass alles, was ich schon im Rucksack habe, ich mich nicht von dem abwenden muss, sondern dass ich das brauchen kann, um Dinge zu machen, die ich gerne tue. Und da ich glücklicherweise nach dem Studium auch eine Massageausbildung gemacht habe, hatte ich, sage jetzt mal, eine einfache Möglichkeit, einen Möglichkeitsraum, um ganz praktisch zu arbeiten. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Massieren und ich wollte nicht nur in diesem 1:1 sein, also was von mir für mich von Anfang an klar, dass ich das auch weitergebe und mit meinen Lehrern in Stockholm war das vereinbart, dass ich diese Einsteigerkurse in der Schweiz auch anbiete. Und dann hatte ich keine Lust, das irgendwie in der Stadt zu machen. Und schon davor habe ich mich oft mit meinem Computer in die Berge zurückgezogen. Und da habe ich auch einige Leute aus dem Sursees, unter anderem Daniela, kennengelernt. Und mit diesen Verbindungen zu diesen Leuten und zu diesen schönen Orten gemerkt, dass ich auch da tätig sein kann für das, was ich gerne tätig bin. Und daraus, aus dieser Erfahrung raus, beschlossen, diese ersten Massage-Workshops an schönen Orten zu machen. Und das habe ich dann in Prättigau und auf der Alp Flix gemacht. Und ich glaube, schon immer da, auch immer mit Leuten, die, wenn ich an das Pärchen denke, die da das Pietzblatter geführt haben, die haben mit solchen Leidenschaft und mit einer Hingabe zu Schönem und Köstlichem dieses Restaurant geführt, dass das eine wunderbare Zusammenarbeit war und auch ein wunderbares Nest, wo man sich irgendwie auch so wohlfühlte, um da was mit reinzugeben mit meinem Massage-Workshop. Und so ist das dann weitergegangen. Ich habe dann gemerkt, dass das etwas einsam wird in einem Sommer mit einzelnen Workshops das Jahr durch und habe dann die Möglichkeit gefunden und die Einladung bekommen, für Origin die Gastronomie zu führen während einem Festivalsommer. Und das war im schönen Riom, einem dieser schönen Dörfern an den Flanken vom Sursees. Und dem Zeitpunkt, ab den ersten Gesprächen, die ich geführt habe mit Ihnen, um das Projekt anzunehmen, habe ich gemerkt, dass wenn ich ins Tal reinfahre, mir die Brust so aufgeht und ich diese Möglichkeiten sehe und diese Natur so viel Kraft da finde, dass mir das einfach unheimlich Spaß macht, da zu sein. Mhm. Genau. Und so bin ich in Riom gelandet und so habe ich nach dem Festival Sommer die Gastronomie übernommen und das dann aber nach zweieinhalb Jahren mich davon verabschiedet und dann galt es, etwas Neues zu kreieren. Und genau, so ist der Gemüsekobold entstanden und dann haben wir uns kennengelernt.
Also beim Studium müssen wir noch schnell auflösen. Was hast du studiert?
Ich habe soziale Arbeit studiert im Bachelor mit öffentlichem Recht und Geografie. Mhm. Und in meinem Master, das hat geheißen Ecosystem Governance and Globalization. Das war in Stockholm und ist ein interdisziplinärer Master, wo es darum geht, sozioökologische Systeme zu verstehen. Also die Idee, dass Leute zusammenkommen aus verschiedenen Disziplinen und dass man es schafft, überhaupt mal über das gleiche Problem, über die gleichen Fragen, über dieselben Themen zu sprechen und gemeinsam das Vokabular zu kreieren, um komplexe Themen angehen zu können.
Genau. Deswegen ja nachher auch Massagen. Logisch.
Genau. Um den Ausgleich zu schaffen.
Genau. Also okay, krass. Also sozioökologische Zusammenarbeit, Massagen, Gastro, Gemüsekobolde. Genau. Was war mit den Gemüsekobolden denn los? Hast du welche getroffen im Tal? Oder wie war das?
Nein, wir mussten doch einen Kobold erschaffen. Daniela und ich waren fasziniert, wie viele Leute es gibt im Tal, die so unglaubliche Dinge kreieren in ihren Gärten. Also dieses Gemüse, was man dann zum Zeitpunkt, wenn es viel zu viel gibt, Anfangs Juli einfach geschenkt bekommt von Leuten, weil es im Überfluss da ist. Und wir dachten, es kann doch gar nicht sein. Die haben jetzt eine Last mehr, weil sie gerade nicht wissen, wohin mit dem Zucchetti und den Salaten. Und dabei gibt es so viele Leute, die Schrott kaufen müssen, weil sie nicht an dieses leckere Gemüse kommen. Da ist irgendetwas, stimmt da nicht. Irgendetwas fehlt da. Haben wir uns vorgestellt, dass der Kobold eine unsichtbare Figur ist, die es schafft, die Verbindung zu machen zwischen diesem feinen Gemüse und dass dieses Gemüse zu Leuten kommt, die das schätzen und möglicherweise es dann noch Leckeres gibt aus den Resten, weil vielleicht sind dann nicht genug Leute am Marktstand und dann gibt es immer noch Dinge übrig und dann braucht es Leute, die in diesem Moment Lust haben, zusammenzukommen und was daraus zu fabrizieren. Und dann kann man auch im Winter schnell eine Suppe kreieren aus getrocknetem Gemüse oder Sirups trinken oder genau, was dann alles entstanden ist. Und das Schöne war auch, dass die Verbindung zwischen jungen Bauern, jungen Bäuerinnen, zwischen leidenschaftlichen Gastronomen, zwischen Leuten, die alleine einen Garten haben, weil sie das einfach so gerne mögen. Ich sage jetzt eher Frauen von großen Familien, die sich gewohnt sind, für viele Leute Gemüse zu produzieren. Wenn diese Leute zusammenkommen, dann ist so viel Leidenschaft und Wissen zusammen, dass man einfach nur noch Freude hat. Genau. Und deshalb mochte der Kobold dann auch immer kreieren oder diese Wege schaffen, weil es gab dann auch Leute, die sagten, aber ich bringe doch nicht mein Gemüse von Riom nach Savonin. Das ist einfach absurd. Das muss doch irgendwie in Riom wegkommen. Und dann fuhren halt die einen mit dem Fahrrad nach Savonin und wir haben uns organisiert, wie dieses Gemüse vom Gemüsestand, dass der da am Samstag im Sommer stand, zum Restaurant in Tinizon kommt und zum Restaurant Villa Vista in Parsons und da irgendwie Synergien zu schaffen und die eben eigentlich immer mit der Freude zu tun haben. Da sind ganz viele Verbindungen entstanden, die halt vom Internet und Mobiltelefon ganz gut funktionieren. Und diese Kombination machte den Kobold auch zu etwas so Menschlichem und etwas, das so, an dem so viele Leute teilnehmen konnten, die eben ganz unterschiedlich auch funktionieren.
Da hattest du ja dann dein sozioökonomisches Spielfeld.
Das stimmt. Und dann ist irgendwann das Tal doch zu eng geworden.
Oha! Was war denn da los? Also okay, ja. Genau, das war ja dann der Moment, wo man dann, weiß ich nicht, war das der Moment, wo dann ihr im Stall gesessen seid, du und Jorge, dein Mann?
Ja.
Und da hat was gebrudelt.
Genau, aus Engpässen neue Synergien schaffen.
Ja. Ich meine, den Sprung.
Ich hatte große Lust, wieder professionell tätig zu sein. Für den Koppel habe ich mich immer ehrenamtlich engagiert. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich Lust habe, auch wieder so meinen Raum zum Wirken im professionellen Leben habe und auch Geld dafür zu verdienen. Und tätig zu sein im Tal und außerhalb vom Tal, das war sicher ein Punkt. Der andere Punkt war, dass Jorge, mein Mann, mir schon, als wir uns getroffen haben und abgemacht haben, dass wir miteinander im Sosees leben werden, gesagt hat, er komme schon einen Moment in die Schweiz, aber dann möchte er auch wieder zurück nach Frankreich, wo er 12 Jahre zuvor gelebt hatte. Und er ist Argentinier und kommt aus Patagonien. Das heißt, im Sursees zu sein, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit für ihn, weil es ist da sehr eng für ihn. Er ist sich gewohnt, so ganz weit zu sehen. Und war sich auch in Europa immer gewohnt, sich zu bewegen und zu reisen. Und deshalb war so auf der längerfristigen Perspektive, was für mich auch recht naheliegend, nach Frankreich zu gehen. Ich habe eine Großmutter aus Frankreich und habe in meiner Kindheit, das gehört auch zum Glück in meiner Kindheit, viel Zeit hier, wo ich jetzt lebe, verbracht. Es war ein Ort, wo ich immer Teil meines Herzens hatte und ich konnte mich zu jedem Zeitpunkt an das Sein hier erinnern und dann war die Welt in Ordnung. Und das habe ich, glaube ich, immer in mir getragen, ohne konkret mir vorzustellen, dass daraus noch etwas anderes werden könnte oder so. Aber irgendwie war das einfach in einem Teil meines Herzens drin. Ja, und dann kam eine Möglichkeit, ein Möglichkeitsraum. Die Besitzer dieses Hauses haben gemerkt, dass sie überhaupt nicht klarkommen, sich noch darum zu kümmern. Und als sie gesagt haben, sie würden das verkaufen, kam ein Freund auf mich zu aus Belgien und sagt, Anna, das ist doch schade, da müsste man sich doch zusammenlegen und das kaufen. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, aber Steph, ich kaufe kein Ferienhaus, also ich das ist nicht mein Ding. Und somit war dann auch dieses Gespräch kurz beendet. Und gleichzeitig hat das den Samen gesetzt für die Idee, zusammen mit Jorge, sich doch hier einfach mal so ein bisschen um den Unterhalt zu kümmern. Wenn diese Familie jetzt da nicht mehr herkommen kann, vielleicht gibt uns ja das so ein bisschen die Perspektive, wie denn das sein könnte in Frankreich. Genau. Und dann haben wir begonnen, das zu machen und haben mit damals 2 Kindern in Regenmontur im Herbst die ganze Wiese geschnitten und geheut. und dieses Gras zusammengerecht und die alten Chemines eingefeuert und sind dann immer wieder durchs Jahr hergekommen, weil wir gemerkt haben, dass das Haus uns braucht, der Ort uns braucht zu verschiedenen Zeitpunkten. Und dann kam Corona und dann waren wir anstatt nur eine Woche dann 2 Monate hier. Und dann haben wir gemerkt, dass es uns hier einfach so gut gefällt, dass wir uns nach nichts anderem mehr sehen. Und dann war es ziemlich klar, dass unser professionelles Tätigkeitsfeld hier sein könnte. Es war dann ziemlich schnell klar, dass es nicht ein Urlaubshaus sein wird, sondern dass wir eigentlich all diese Träume und Wünsche, die wir haben für unsere nächste Woche im Leben, hier verwirklichen könnten.
Zack.
Und dann sind wir mit diesem Wunsch in den Stall gekommen.
Also,
wie machen wir das jetzt?
Genau. Ja, genau. Ah, okay.
Das sind jetzt die nächsten Schritte.
Genau. Das war der Moment. Ja, da gibt es auch ein schönes Dokument, ja, ein schönes Foto von euch, wie ihr im Stall sitzt und wo ihr das erste Mal über die Geschichte zumindest im Stall erzählt. Und es war eigentlich so ein bisschen der Moment von eben gefällt uns, aber irgendwie auch so eine Unerreichbarkeit war ja da auch irgendwie drin. Wie bist du mit dem dann umgegangen? Weil der Traum war groß. Das Haus ist groß, der Grund ist groß. Groß, 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 oder? Wie hast du es hinbekommen? Also wie isst man einen Elefanten? Okay, in kleinen Stücken, bla bla. Aber wie hast das du gemacht, dass diese großen Themen für dich dann doch und auch für Jorge greifbarer gemacht wurden?
Ich glaube, es ist die Treue zu den eigenen Wünschen. Mhm. Und die Loyalität zu dem, was Jorge und ich uns zusammen aufgebaut hatten, nämlich, dass wir alles, was wir anpacken, so anpacken wie unser Hochzeitsfest, dass wir alles mit Freude und Lust und auch Leichtigkeit erlangen möchten. Und wir haben uns eigentlich das Versprechen gegeben, dass wir aufhören, egal welches Projekt wir anpacken, wenn zu viele Steine im Weg liegen, dass wir nicht Sklaven, wir haben immer davon gesprochen, dass wir nicht Sklaven vom eigenen Projekt werden wollen. Und ich glaube, dem sind wir sehr treu gewesen und sind wir sehr treu, dann ist nichts zu groß. Dann ist alles möglich. Und dann ist vielleicht noch ein kleines Stückchen kommt dazu, dass Jorge in anderen Zeitdimensionen lebt. Also,
aha.
Wenn ich denke, das müssen wir jetzt umsetzen, dann ist das für Jorge in einem undefinierten Zeitrahmen. Ja, wir werden das umsetzen, aber ob das heute ist, im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, ist völlig egal. Es geht darum, dass wir die Freude daran nicht verlieren und dass wir das mit auch mit Liebe zueinander und zu anderen Menschen machen können. Und diese Toleranz, diese Offenheit, die hat uns ganz, ganz viel ermöglicht. Weil dann immer wieder Möglichkeiten, neue Möglichkeiten auftauchen. Wenn das nicht bis morgen früh stehen muss, dann gibt es plötzlich eine neue Möglichkeit, wie es erbauen kann, wie es renovieren kann, zu was für Leuten ich eine Verbindung schaffen kann, weil ich bin immer daran, etwas zu erfassen, zu erleben, zu verstehen. Und auf diesem Weg begegnen wir immer wieder neue Möglichkeiten, neuen Menschen, die genau die richtigen sind, um diese Dinge umzusetzen. Und ich glaube, diesen Weg haben wir eingeschlagen. Und deshalb wirkt es überhaupt nicht groß.
Es klingt alles so fluffig, oder? Das Paar, das irgendwie harmoniert und die Rollen sind aufgeteilt. Und wenn man dann eben, also in dem Fall, wenn das nicht zu groß ist und wenn man quasi der Freude folgt, wie du sagst, und dem eben die Treue zu den eigenen träumen. Das ist ja eigentlich irgendwie so das, was so das Wunschszenario quasi, oder? So, jetzt kommen ja trotzdem die Steinchen in den Weg und es kommen trotzdem andere Zeitrechnungen. Es ist trotzdem verschiedene Ressourcen, die im Feld sind, die mal die einen mehr und die anderen weniger werden und so weiter. Wie gehst du mit den quasi mit der Fluidität dann irgendwie um, dass es, bis ihr dann nachher dort angefangen habt, waren ja auch dann vielleicht 2-3 Runden, 2-3 Mal irgendwie wirklich sagen, machen wir das wirklich? Also wie kommt es dann zustande? Woher nimmst du dann die Sicherheit, das machen wir jetzt? Weil eben unterdessen gab es ja dann auch noch das dritte Kind, oder? Also dann waren es 3 Kinder, bis ihr dann losgezogen seid aus dem Tal in Richtung der Longlardie, was ja übrigens im Westen von Frankreich ist, oder? In der Nähe von Bordeaux, ganz einfach gesagt, oder? So? Ist das richtig?
Genau.
Longlardie. Und das ist ja jetzt nicht ums Eck. Das ist jetzt nicht gleich so nach der Schweizer Grenze. Das ist wirklich ein rechter Sprung dann. Sind es 1000 Kilometer?
Ja, 900.
So,
also kommt darauf an, wo aus der Schweiz, aber genau.
Ja, circa.
Genau. 900.
Okay. Also wie ist das mit der Resilienz, sage ich mal, wenn dann auf dem Weg eben Widerstände kommen oder Dinge halt vielleicht nicht gerade einfach sind? Was machst du dann? Wie geht es dir dann damit um?
Also ich glaube, ich beantworte das für mich und nicht für uns beide. Oder genau, ja. Ich beginne da. Ich akzeptiere ab und zu, dass ich mal nachts aufwache und die Stündchen, die ich am Tag nicht finde, um Dinge zu klären, einfach nachts mache, im Bett. Da bin ich schon zu viel Klarheit gekommen. Und also doch das genau, wir klären ganz viel im Dialog. Also wenn ich irgendwo anstehe, dann suche ich den Dialog entweder mit Jorge oder mit einer Freundin oder mit Flo Wiesner oder also ich denke, ich habe ein sehr gutes Umfeld, auch Leute, mit denen ich immer zusammengearbeitet habe und die mich lange Wege begleitet haben in meinem Leben. Und an die wende ich mich dann in diesen Momenten auch. Ich glaube, ich weiß auch, welche Themen ich dann mit welchen Personen angehe. Was sind weitere Strategien? Ich suche mir immer wieder Vertrauen, oder es ist in diesem Moment vielleicht auch so Luft, wenn ich das Gefühl habe, jetzt sehe ich keine Lösung, jetzt wird es irgendwie eng. Dann kann ich mich auch einfach, ich weiß nicht, ob man das Meditation nennen kann, dann kann ich mich auch ganz innig einlassen, was ich dann gerade mache. Es kann Kochen sein, es kann sein, dann ganz intensiv mit den Kindern in Dialog zu gehen oder spielen, weil ich weiß, dann in dieser Verbindung zu dem, was ich gerade am Machen bin, gibt es Raum, gibt es Luft. Und es ist nicht in meiner Gedankenwelt, wo ich die Lösung finden werde, sondern in dieser Verbindung und in diesem Vertrauen zum Machen, zum Sein, zum Atmen. Mhm. Ja, und dann bin ich manchmal auch einfach ein bisschen naiv. Also ich glaube, manchmal, und ich finde das gar nicht schlecht, also ich denke, ich muss es immer wieder vergleichen mit derselben Erfahrung, ein Kind zu bekommen. Also mein Gott, ich wusste vor keinem Kind, wie das dann sein wird. Und zum Glück hatte ich mir ganz viele Situationen nicht vorher ausgedacht, wie das dann sein wird. Aber wenn du da drin bist, dann gehst du nicht zurück. Oder ich bin nie zurückgegangen. Es war immer klar, dass es Wege und Möglichkeiten gibt und dass es lohnt, diese zu gehen, weil die einen meistens einen Schritt weiterbringen und dann geht etwas wieder etwas leichter. Und ich habe etwas Neues gelernt, ich habe etwas Neues entdeckt, ich habe etwas Neues erfahren und das sind alles immer schöne Dinge. Das will ich nicht missen. Und ich glaube, es lohnt sich auch, diese engen Phasen diese auszuhalten. Es ist wie traurig sein. Manchmal muss ich weinen und dann weine ich. Weil nachher wird es eh besser. Und es ist egal, ob ich jetzt in einem Kinosaal sitze oder es mir die Sprache verschlägt. Naja, dann fließt es halt und dann ist das unangenehm. Weil nachher ist es einfach wunderbar. Mhm.
Willst du sagen, du hast so ein Talent für Möglichkeiten und den Umgang mit Möglichkeiten? Oder ist das angeboren oder hast du das irgendwo dann für dich entdeckt, wo du sagst, ich habe einen Umgang damit gefunden und der interessiert mich und den verfolge ich einfach immer wieder und schau da ist schon die nächste Möglichkeit. Also angeboren, Talent oder angelernt?
Beides. Ich habe meinen Vater kaum gekannt, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich einiges davon von ihm habe, was ich so höre über ihn. Mhm. Dinge zu machen, die man will und sie einfach zu machen. Ich glaube, dass er das genau gleich gemacht hat in seinem Leben. Und auch wenn ich das mache und es manchmal unangenehm wird, dann denke ich auch an ihn. Und dann, glaube ich, habe ich mir auch viele Möglichkeiten erschaffen, weil es da, wo ich war, unangenehm oder eng war und es für mich das Einfachste war, da rauszugehen und mir selber meinen Lebensraum zu schaffen oder meine Dinge mir zu erlangen, die ich brauchte. Ich bin in der Altstadt von Zürich aufgewachsen und wollte in der Natur sein. Also habe ich mir zuerst mit imaginären Pferden Ausritte ausgedacht und die gemacht und danach diese Ponygruppe gefunden, wo ich einfach 5-mal die Woche im Wald unterwegs war mit anderen Kindern und Jugendlichen. Ich habe es mühsam gefunden, mich mit Klassenkameradinnen über Dinge zu unterhalten, zu denen ich keine Lust hatte. Und dann habe ich eine Theatergruppe gefunden oder diese Schülerorganisation, wo ich mich mit Leuten über Themen unterhalten konnte oder Dinge machen konnte, die mir Spaß gemacht haben. Also ich denke, ich habe mir immer wieder diese Räume vielleicht gesucht oder gewünscht und mir das ermöglicht und das habe ich, glaube ich, auch gelernt.
Wie gehst du mit Ängsten um? Hast du Ängste? Gibt es die? Oder kommen die eben gar nicht vor mit dem Mindset, das du mir jetzt da erzählst, dass du sagst, naja, Ängste, weißt nicht.
Doch. Ich denke, ich kenne Ängste, sie sind nicht so offensichtlich oft. Also ich denke zum Beispiel, ich hätte meinen Sohn, meinen dritten, schneller auf die Welt gebracht als in 17 Stunden. Wahrscheinlich waren das irgendwelche Ängste, die mich daran gehindert haben. Aber welche Angst es dann genau ist, kann ich dir auch nicht sagen. Mhm. Aber ich glaube, ganz oft lasse ich ihnen, glaube ich, einfach nicht so viel Raum. Also mir kommen irgendwie Ängste in Sinn, in Träumen oder ich finde zum Beispiel Brutalität, da gehe ich völlig aus dem Weg. Also ich schaffe es kaum, einen Tatort zu sehen im Fernsehen. Ich glaube, weil das Ängste in mir wecken könnte, auf die ich einfach wirklich keine Lust habe. Und dann gehe ich dem aus dem Weg.
Konsumierst du News? Wenn du jetzt sagst, Tatort schauen magst du nicht, aber wie gehst du mit News um? Die News, die ja eigentlich nichts anderes sind.
Versuche ich zu vermeiden, soweit es geht. Hm. Ja.
Also da geht es ja ums Gesunde, ja. Ja? Da mache ich jetzt den Link rüber eigentlich zur gesunden Wirtschaft. Du nennst das Economy Zen, ja. Und auf eben eurem wunderbaren Platz Erde, den ihr jetzt belebt, die Futura Longlardi, die kann man eben auch auf genau dieser Domain auch nachlesen, futuralonglardi.com, futuralonglardi.com mit IE. Da seht ihr mal, wo Anna und Jorge mit den drei Kindern zu Hause sind und was sie da alles beleben und wie das Leben da ausschaut. Jetzt gesund. Was ist dein Thema mit dem Thema gesund? Wir haben gehört, du massierst, machst Massagen. Okay, vielleicht ist da ein Eck, oder? Du magst sozioökonomische Umfelder, die. Warum denn gesund? Muss die Wirtschaft gesund sein?
Ja, klar.
Sagt der Patriarch, ja. Und der Kapitalist sagt ja auch, die Wirtschaft muss gesund sein. Insofern, da muss was anders sein. Anna kann jetzt nicht quasi Uncle Sam sein. Ja? Es muss ja irgendwas anders sein. Wie siehst du das? Also was steckt da dahinter jetzt zwischen, also hinter dem Angebot, das ihr da habt oder der Denkweise auch oder Philosophie?
Ich glaube, als erstes geht es darum, dass jede und jeder selber für sich definieren kann, was Gesundheit ist. Und deshalb machen wir das auch nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn jeder Mensch weiß, was Gesundheit ist für ihn oder für sie und dafür Verantwortung übernehmen kann, dann wäre die Welt ganz anders. Und es geht nicht um einen Ausgleich im Leben, also es geht nicht darum, dass ich nach dem Krüpple, nach dem Arbeiten mir eine Massage gönne, sondern es geht darum, dass wir im Tauschhandel sind, unser Leben verdienen, unseren Luxus ermöglichen, in der Fülle leben, in der wir gerne leben möchten und dabei gesund sind und auch noch lachen können. Es geht ja nicht darum, dass ich gesund und brav und ordentlich bin, sondern es geht darum, dass ich in meiner vollen Lebenskraft bin und dass ich die Verbindung sehe zu allem, das mir ermöglicht, Inspiration und Entwicklungsmöglichkeiten und Freude zu erleben. Und dass ich heute etwas fallen lasse, weil ich in eine ganz andere Richtung geht. Und ich nehme mir diese Freiheit. Und ich glaube, dass uns ganz viel Werkzeug, diese Dinge umzusetzen, fehlen. Und ich glaube, dass es deshalb ein Bewusstsein braucht, eine Praxis, ein Vokabular, Austauschmöglichkeiten und danach Institutionen, Schulen, die alle diese Dinge verinnerlicht haben und das dass das Wirtschaften Teil vom Leben ist und Gesundheit auch. Genau, das ist das, was ich unter dieser Philosophie verstehe und was uns den Anreiz gibt, das hier an diesem Ort selber zu erfahren, zu erfassen, sich mit Leuten darüber auszutauschen, auszuprobieren, Erfahrungen zu machen und mit dieser Umsetzung darüber zu lernen.
Und jetzt kann man quasi bei dir was erleben?
Kommt darauf an, was man sucht und will. Langladi bietet heute, nur schon, wenn man hierher kommt, ganz viel freien Himmel. Es ist ein Ort, der einem viel Kraft gibt. Es ist sehr ruhig. Alle Leute, die hier sind, fassen es nicht, wie ruhig es auf dieser Erde noch sein kann. Und es soll ein Ort werden, wo Leute sich austauschen können zu diesen Themen. Das ist heute noch nicht umgesetzt, weil wir erst daran sind. Wir steigen jetzt dann ins zweite Jahr Vorbereitung. Und es geht darum, all diese Verbindungen mit Menschen zu machen, die solche Projekte hier ermöglichen, umsetzen. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt ein großes Haus, das sich anbietet als Gästehaus, und das kann es schon heute sein. Jetzt kommen die nächsten, am nächsten Wochenende ganz spontan zwei Künstlerinnen, die sich zusammensetzen, weil sie neue Formen suchen, außerhalb der Bühne Kunst zu machen. Und sie es spannend fanden, das an einem solchen Ort sich auszudenken. Oder es treffen sich den nächsten Sommer zum zweiten Mal Künstlerinnen hier, die außerhalb ihrer Disziplin mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen, weil sie wissen, dass sie dann auf neue Ideen kommen und dass sie ihr eigenes Tun damit reflektieren. Oder es kommt, es ist jetzt ein Koch hier, der kommt aus 20 Jahre Sterneküche und hat Lust auf neue Art, die Begegnung am Tisch, die Begegnung mit Geschmäckern zu ermöglichen. Also was passiert, wenn ich bewusst werde, was ich esse? Der wird Essen hier machen, wo diese Sensationen ermöglicht werden. Was gibt es gerade noch, was ich spannend finde? Wir haben gemerkt, dass als wir die Abwasserrohre verlegen wollten, dass da eine Erde ist, mit der Tolles entstehen kann. Jetzt war eine Künstlerin da aus Argentinien und die hat uns aber erzählt, dass an allen Begegnungen, in allen Kursen und Coworking-Orten eigentlich nicht nur das Kreieren von Keramik das Thema war, sondern dass dann die Leute sich austauschen über Lebensthemen. Und dass sie deshalb die Leute zusammenbringen will, dass sie miteinander kreieren. Also es entstehen ganz viele Synergien mit Leuten, die hierher kommen, wo ich denke, dass es einfach schön ist, sich auf etwas einzulassen, was man vielleicht sonst im Leben nicht macht, oder sich eine Türe öffnet, die anderes ermöglicht in seinem Leben. Dass man das tun kann, seinen eigenen Weg ganz zu verlassen. Und das soll eigentlich Langladi ermöglichen.
Und jetzt sagst du Vorbereitungsjahr Nummer 2, das heißt, was ist der Plan? Gibt es einen Plan oder ist es der Traum? Oder?
Ja, der Plan ist, in der französischen Bürokratie so weit zu kommen, dass wir die Institution, die es braucht, dazu legal zu existieren und auch das institutionelle Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Organisationen zu ermöglichen. Das ist der Plan, an welchem wir jetzt gerade dran sind. Und der nächste Plan ist eigentlich nächstes Jahr. Dieses Jahr haben wir das Gästehaus aufgemacht für Touristen. Also heute sieht man das auch auf unserer Homepage. Man kann Zimmer mieten oder das ganze Haus. Weil wir gesagt haben, das ist einfach mal hier und mit dem kann man beginnen. Und da sind auch Begegnungen möglich. Dasselbe haben wir gemacht mit argentinischen Abendessen, die von Martin, einem Freund von uns, gekocht werden, weil wir gesagt haben, an Tischen entstehen immer gute Begegnungen. Und dieses Format hat uns sehr gefallen, um mit Leuten hier in der Region in Kontakt zu kommen. Und das nächste Jahr möchten wir noch mehr in die gemeinsame Kreation gehen. Also das heißt, es soll einen Anlass geben und für diesen Anlass braucht es Essen. Und wenn es für diesen Anlass Essen braucht, könnte dieser Koch mit Leuten gemeinsam in Atelier Essen vorbereiten, das dann am Abend, wenn das Essen bereit sein soll, wir nicht einfach im Supermarkt oder im Biomarkt das eingekauft haben, sondern dass es hier entstanden ist. Und so soll es eigentlich verschiedene Anlässe geben im Jahr, an welchen mit Leuten zusammen, entweder hier aus der Region oder mit Leuten, die herreisen dafür, Dinge entstehen, die man dann erleben kann. Also im Frühling werden wir mitmachen an einem Format, das nennt sich Château en Fête. Das ist das, das Schloss ist am Festen. Und anstatt jetzt einfach unsere Zimmer zu zeigen, haben wir gesagt, naja, dann machen wir am Nachmittag einen Workshop, wo man teilnehmen kann und am Abend ein Konzert. Und das machen wir mit Leuten, die Lust haben, hier Dinge zu kreieren, die man auch später hier noch genießen kann. Also wir benutzen Anlässe, um Verbindungen zu Leuten zu schaffen, die Lust haben, hier Dinge zu kreieren, aber diese Dinge auch weiterzugeben. Und so soll es auch Ende August. Wir haben hier ein tolles Erlebnis gehabt mit einem Abend, wo wir eine Theaterperformance beherbergt haben. Und die haben hier draußen gespielt. Und nächsten Sommer soll es einen größeren Anlass geben, auf welchen wir mit verschiedenen Kreationen hinarbeiten. Also es soll Verbindungen geben mit verschiedenen Leuten, sei es jetzt jemand, der Möbel restauriert und die dann Möbel zur Verfügung stellen wird, Stühle, auf welche dann Publikum sitzen kann und am Festival ein Konzert hören kann, dass es vorher die Möglichkeit gibt, dass diese Person diese Möbel fabriziert, auf die man sich dann setzt am Festival. Oder dieser Koch wird davor gemeinsam mit anderen Leuten Essen fabrizieren, das es dann am Festival zu genießen gibt. Mhm. Genau. Also es geht schon in diese Richtung von lokalen Kreationen im Sinn von Economie Saine.
Ja, da hast du ja viel vor. Hast du noch was vor? Du kommst ja auch wieder in die Schweiz. Du machst du irgendwie so eine Tour oder wie war das gedacht?
Wir machen eine Benefiz-Tour. Wir möchten ja schon lange einen Freundes für Futura Langladi kreieren, erschaffen, weil wir immer wieder merken, dass Leute auch von weit her gerne teilnehmen, teilhaben. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir eine kleine Reise und bringen einerseits Dinge, die hier entstanden sind, an einem ganz banalen Marktstand bei Andrea in Aarau werden wir die verkaufen. Andrea ist Teil von Tunosens, ist eine Künstlerin, die da mitmacht an diesem Format. Und sie hat gesagt, eigentlich müsste es mehr Begegnung im Quartier geben, wenn die Leute mit einem Tisch sich auf die Straße stellen würden und Dinge von zu Hause anbieten, tauschen oder verkaufen. Dann habe ich gesagt, ja, ich komme schon mit meinen Dingen. So ist das entstanden. Und ich massiere gerne Leute, die ich schon massiert habe. Und das ist im Moment in der Schweiz immer noch einfacher. Also werde ich in Aarau und in Zürich massieren. Und weil uns Musik immer gefällt, wird es auch ein Benefizkonzert geben. Carolina, die hier war im Sommer, ist genau eine Freundin und tolle Musikerin. Und so nutzen wir diese verschiedenen Formate, um etwas aus der Langlalie zu erzählen und, wer weiß, neue Leute kennenzulernen und genau diesen Freundeskreis zu gründen und Leute einzuladen, an Dingen teilzunehmen.
Ja, nice. Wann bist du unterwegs?
Wir sind am 11. und 12. November in Aarau und Lenzburg.
11. und 12. Und November.
November, genau.
11. und 12. Ja, okay.
Und am 15., 16., 17. bin ich in Zürich und massiere.
Okay. Dort. Jetzt mit all deiner Vielfalt und was du vorhast und diese Plattform, die jetzt gerade da entsteht bei euch in der Langlalie, was wünschst du dir für dich? So in den nächsten Zeiteinheiten oder ohne Zeit?
Wieder etwas mehr zu lachen, und zwar so zu lachen, dass ich nicht mehr aufhören kann. Das mag ich gern. Ein bisschen mehr Zeit mit meinem Mann. zu zweit. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir gerne viel. Ich habe gern viel Vielfalt, also wünsche ich mir auch gerne viel. Eine Reise nach Stockholm zu meinen Freunden. Deine Yoga-Massage dort.
Ja, letzte Frage. Was wünschst du dir dann für die Welt, wenn wir da ein bisschen aufmachen? Komplexität scheust du ja nicht. Was wünschst du dir für die Welt?
Vertrauen und Freude am Leben. Dass möglichst viele Menschen Vertrauen erleben. Und ja, Freude haben. Das wünsche ich mir für die Welt.